Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und das war dann der Hammer und das hat zwischen uns sofort gematcht, weil ich hier gesagt habe, hey, ich bin keiner, der hier kommt und seinen Job macht und geht. Wenn ich hier starten soll im Landratsamt, dann ist das hier mein Unternehmen. Da hat er mich so angeschaut und hat gesagt, ja, ich werde mich nicht überall einmischen, weil jeder hat so seine Zuständigkeitsbereiche, aber mich würde es stören, wenn etwas im Haus nicht gut läuft. Und das ist auch das, was mir zum Beispiel sehr kritisch vorgehalten worden ist im Wahlkampf, auch jetzt so von meinem Posting. Die haben gesagt, ja, du versprichst ja nichts Konkretes. Da habe ich gesagt, ey, wie soll ich das denn versprechen, wenn ich es am Ende nicht einhalten kann? Thema Ehrlichkeit. Ne? Ich verspreche nichts, was ich nicht einhalten kann, nur weil es gut klingt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute mal ein leicht anderes Format, das heißt, einige werden es jetzt auf der Tonspur hören, andere werden es auf YouTube sehen. Das heißt, ich versuche das jetzt mal hybrid. Mein heutiger Gast ist jemand, den ich aus mehreren Welten kenne und das ist selten. Zum ersten Mal sind wir uns im Elite-Camp von Eric Gold begegnet. Eric war ja auch schon zweimal hier zu Gast im Paperwings Podcast. Ex-Kickbox-Weltmeister, ich glaube ein guter Freund von dir und unser gemeinsamer Coach. Das in einem Format, in dem sich Menschen treffen, die Verantwortung tragen, die tatsächlich auch selber auch Marken aufgebaut haben und die der Kampfsport verbindet, ein Thema, was wir auch noch beleuchten werden. Und es gibt auch noch eine zweite Verbindung, denn er war unter anderem auch Rechtsreferendar in dem Kurs meiner Frau. Das ist eine zufällige kleine Weltbegegnung, aber der Transparenz halber wollte ich es einfach auch nochmal gesagt haben. Wer ist mein Gast? Er ist Dr. Enes Tiss.
Passt.
Cool. 31 Jahre alt, geboren in Aachen als Sohn türkischer Einwanderer, wohnhaft in Würzburg. Er ist Jurist, promoviert über ein Thema, das viele lieber nicht anfassen, den Ehrenmordfall Sürücü.
Genau, Sürücü.
Sürücü. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Strafrechtslehrstuhl der Uni Würzburg, anschließend Abteilungsleiter für Baurecht und Umwelt am Landratsamt Kitzingen. Und, herzlichen Glückwunsch, seit Mai dieses Jahres, okay, Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen. Gewählt mit 55,3% gegenüber dem amtierenden oder damals amtierenden CSU-Bürgermeister. Und das Ganze nach nur 4 Monaten Wahlkampf. Mit einer Strategie, die er selbst so beschreibt, mein Sieg ist zu 80% Social Media zu verdanken.
Ja.
Ein Instagram-Profil, das er 9 Monate vor der Wahl gestartet hat und das im Wahlkampf über 3 Millionen Views generiert hat. Und genau deshalb passt er als Gast in den Paperwings Podcast. Wer sich wundert, warum ich jetzt plötzlich einen Politiker drin hat. Wir möchten heute reden über Persönlichkeitsmarke, über Kommunikation, über Verantwortung und Wirkung. Und über einen Menschen, der das Spielfeld gewechselt hat, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Das ist die Frage, oder das wird ein spannender Fokus sein. Vom Strafrecht in die Kommunalpolitik, vom Schreibtisch ins Rampenlicht und nebenbei zweifacher Vater, Kampfsportler und in Ausbildung zum Notfallseelsorger.
Ja.
Enes, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja, also ich habe mit 1-2 Worten schon gesagt, also ich finde, du bist eine total spannende Persönlichkeit und damit passt du natürlich genau in einem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Meine erste Frage ist immer, würdest du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Boah, das habe ich auch so noch nie gehabt. Also auch der Transparenz halber, faktisch bin ich jetzt Politiker, ich sehe mich aber nicht als Politiker und das würde ich mir eigentlich so beibehalten. Ich habe immer die Freiheit von zu Hause genossen, dass meine Mama und mein Vater immer darauf vertraut haben, dass ich mein Ding mache. Also meine Mutter sagte mir irgendwann mal, eine Mutter kennt ihre Kinder und weiß ganz genau, wo sie ein bisschen mehr einlenken muss und wo nicht. Und bei mir war es irgendwie so, ich hatte immer die Rückendeckung von meinen Eltern, habe immer alles auch in der Schule und so. Also ich wusste, sie sind da, die haben mich unterstützt, aber vieles habe ich dann auch wirklich auch eigeninitiativ gemacht. Und da ging es halt auch darum, dass ich relativ früh Kampfsporterfahrung gemacht habe und Basketball gespielt habe parallel. Also meine Mama hat früh mich in Vereinsleben gesteckt und hat gesagt, du hast dann hier eine kleine Struktur und wenn du die Struktur hast, alles drumherum machst du selbst und so hat es wirklich auch gepasst. Mein größtes Glück war, ich hatte immer Trainer im Leben, die sich selber auch als Coach gesehen haben fürs Leben. Also sprich, unser Basketballtrainer, ehemals polnischer Nationaltrainer, dem war es sehr wichtig, dass wir uns auch nach dem Training sehr, sehr gut verhalten, entsprechend kleiden. Mein Wing Chun, mein so Kampfsporttrainer, mit denen habe ich immer Gespräche nach dem Training geführt, die darüber hinausgingen, was das normale Kampfsportleben ausmacht. Nun, ich habe mir immer dieses Ziel gesetzt, dass ich von den Menschen, die mich gerade trainieren und auch für die ich bewundere so ein bisschen, das anzunehmen, was ich annehmen kann für mich selber. Also ich habe immer versucht, die aus Erfahrungen anderen zu schöpfen und mir selber dann eine Linie zu fahren, wo ich sage, so sehe ich mich selbst. Und gepaart war das immer mit dem Ansporn, dass ich sage, ich möchte mich weiterentwickeln. Und das war dann immer so der Grund, dass ich mir immer Menschen gesucht habe, von denen ich was lernen kann. Und so würde ich mich auch bezeichnen. Ich bin einer, der sagt, ich bin auf der Reise und ich weiß, dass meine Reise nie ein Ziel findet, weil der Weg ist das Ziel. Und so bin ich gestartet in allen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe und auch jetzt gerade, in der ich mich befinde. Der Weg ist das Ziel. Ich bin absolut lernwillig und fähig und möchte das auch. Und bevor es dann wirklich ins Berufsleben ging, hatte ich dann einen sehr, sehr tollen Doktorvater, den Professor Hingdorf. Der wird es niemals sehen und hören, aber trotzdem Grüße gehen raus. Von dem habe ich dieses Fachliche, dass er sehr stark fachlich war, aber immer gepaart mit dem Menschlichen gelernt. Es ging immer um den Menschen und das hat mir immer sehr gut getan, weil ich irgendwann mal auch so in jungen Jahren diese Scheuklappe hatte, arbeiten, 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 aber man irgendwo mal das Ziel verliert, worum man eigentlich arbeitet. Und das habe ich viel von ihm auch gelernt, dass ich dann auch zuvorkommend bin, Menschen unterstütze und so sehe ich mich auch immer noch, dass ich sage, ich versuche einen Weg einzuschlagen, der meinen Lebenssinn entsprechend ist und auf diesem Weg sehr viele Menschen mitzunehmen, zu inspirieren und dabei auch nicht aus den Augen zu verlieren, dass jeder Mensch einfach anders ist und individuell und das zu akzeptieren und zu respektieren. Und das ist so, was mich ausmacht. Bin ein Familienmensch, also meine Frau ist meine größte Stütze und meine Kritikerin zugleich. Das ist meine größte Stärke und meine größte Kraftquelle aktuell. Neben dem Spirituellen, also meiner Religion und dann meine Frau und dann die Kinder. Und das sind so diese Dinge, die mich ausmachen. So ein Pool aus verschiedenen Menschen, Begegnungen, Ideen, die ich zusammenführe und versuche auszuleben.
Das Spannende ist, du hast gesagt, der Weg ist das Ziel und gleichzeitig, du hast ja schon sehr, sehr viel erreicht in deinem, aus meiner Perspektive, recht jungen Leben. Du bist promoviert, du hast also quasi eine juristische Ausbildung gemacht, du bist sportlich sehr aktiv, du hast eine Familie, also du hast, ich sag mal, viele Bälle in der Luft, die du viel jonglieren musst und gleichzeitig erlebe ich dich auch sehr, sehr ausgeglichen und nicht gehetzt. Die Frage ist, wenn du sagst, der Weg ist das Ziel, dann geht man einen Weg Schritt für Schritt und gleichzeitig ist das, was du erreicht hast, ja, folgt ja einem Pfad, einem bestimmten Ziel. Also eine Promotion ist ja ein längerer Weg. So, wann weißt du, welchen Weg du nehmen möchtest oder welchen Weg du verfolgst? Weil es ist ja nicht, ich spring mal links, ich spring mal rechts.
Also eins vorweg, das habe ich noch nie, also das habe ich in letzter Zeit jetzt oft gehört, dass ich viel erreicht hätte oder haben soll oder habe. Und das kann ich in aller Offenheit sagen, ich sehe mich nicht so als einer, der viel erreicht hat im Leben. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat mich noch nie interessiert, was ich erreicht haben soll. Ich bin froh für die Dinge, die ich gemacht habe. Bin auch, also, was heißt stolz? Also, ich bin stolz, dass ich Dinge durchgezogen habe, die ich angefangen habe. Aber ich habe mich noch nie als einer gesehen, boah, das habe ich erreicht. Das. Also, deswegen war so die Frage, wie würdest du deinen Lebensweg beschreiben? Ich habe mir überlegt, was habe ich denn alles gemacht? Und das wissen manchmal Leute, die mich fragen, dann besser als ich, was ich gemacht habe. Ich nie in einen Weg reingehe und das auch so nach dem Motto, das will ich unbedingt machen, sondern bei mir hat sich alles im Leben aufgrund die Art und Weise, wie ich in meine Begegnungen reingehe oder in die Dinge, die ich tue, hat sich das immer entwickelt. Beispielsweise mit der Promotion. Als ich mit Jura angefangen habe, habe ich nie im Leben gedacht, dass ich eine Promotion machen werde. Nie. Was ich cool fand, ich wollte mal Lehrer werden, habe ich gesagt, oh cool, wenn ich mal an der Uni dann bin, dann kann ich auch unterrichten. Das hat mir auch mal Spaß gemacht. Und wie ist es dazu gekommen? Ich hatte eine Idee, habe es damals dem Professor gesagt. Der fand die Idee genial. Wir haben was gestartet, ein gemeinsames Projekt. Und dann hat er gesagt, hey, wollen Sie nicht mal bei mir anfangen zu arbeiten? Und dann habe ich da gesagt, alles klar, kann ich mal ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und fürs Studium ist ja super. Wurde dann studentische Hilfskraft. Und dann habe ich gesehen, oh, da promovieren ja alle. Mir wurde es dann auch angeboten. Ja klar, mache ich auch. Und dann promoviere ich. Und dann war es auch so, auch zum Landratsamt. Also ich wollte auch nie Verwaltungsjurist werden. Ich wollte der Strafrechtler werden. Und auch so der bei der Staatsanwaltschaft ist. Und dann hat meine Frau gesagt, das machst du nicht. Da sieht sie mich, die sagt, wenn du das machst, du übertreibst, mach das nicht, bleib locker. und dann habe ich gesagt, okay, wenn meine Frau sagt, ich soll es nicht machen, dann mache ich es halt nicht. Und dann habe ich auch im Referendariat gesagt, ich bin für alles offen, mal gucken, was sich ergibt. Und dann fand ich Verwaltung richtig cool. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, habe gesagt, hey, kann ich mir vorstellen. Und dann auch, wie ich zum Landratsamt Kitzingen gekommen bin, war es ein Weg. Die Finanzverwaltung hat gesagt, wollen wir machen. Andere Bundesministerien haben gesagt, hey, wir hätten Interesse. Bei allen habe ich irgendwie so gesagt, ja, finde ich cool. Und das Einzige, was ich nicht cool fand, ist vom Landratsamt, weil es hieß irgendwas mit Wasserrecht. Und ich so, hä? Also irgendwas mit Wasserrecht. Ich gesagt, also das Unspannendste ever. Und ich kann bis heute nicht sagen, warum, aber irgendwer hat gesagt, da mache ich irgendwas mit Wasserrecht. Mit meiner Frau gesprochen, die so, ja, das machst du. Und dann habe ich mich da vorgestellt, habe dann meine ehemalige Chefin, die Tamara Bischof, kennengelernt. Und dann war es so, ey, Baurecht und so. Ey, ich so, genial. Also no, doch nicht irgendwas mit Wasserrecht. Und das war dann der Hammer und das hat zwischen uns sofort gematcht, weil ich ihr gesagt habe, hey, ich bin keiner, der hier kommt und seinen Job macht und geht. Wenn ich hier starten soll im Landratsamt, dann ist das hier mein Unternehmen. Da hat sie mich so angeschaut, hat gesagt, ja, ich werde mich nicht überall einmischen, weil jeder hat so seine Zuständigkeitsbereiche, aber mich wird es stören, wenn etwas im Haus nicht gut läuft und dann werde ich meinen Beitrag dazu leisten. Und das fand sie so genial. Wir haben 2 Jahre performt. Und dann hat sie gesagt, hey, ich sehe dich als Oberbürgermeister, ich würde dich supporten. Habe ich nie im Kopf gehabt. 2 Jahre habe ich mit allen Bürgermeistern im Landkreis zusammengearbeitet. Habe mir auch nie Gedanken gemacht, ob ich mal selber Bürgermeister sein will. Hat sie gesagt, hey, das ist was für dich. Und sie hat mich gefragt und ich habe sofort gesagt, alles klar, let's go. Und so ist so, habe ich jetzt also, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ausgeholt, aber so ist alles bei mir entstanden. Ich habe mich immer darauf eingelassen, weil ich nichts machen wollte, um irgendwie zu sagen, das wird mir jetzt gut tun, sondern ich habe bei allem, was ich gemacht habe, nur eine Frage gestellt, was ist mein Warum? Und wenn ich ein Warum habe, ertrage ich jegliches Wie, das ist von Nietzsche. Und das war immer so, was ist mein Warum? Warum mache ich das? Und wenn ich ein Warum hatte, habe ich gesagt, dann ist es sinnvoll, dann mache ich es. Und so habe ich überhaupt abgewogen, mache ich es oder mache ich es nicht.
Ja, total spannend. Also gerade auch, was ist mein Warum? Dieses Question, dieses Why, ist ja gerade auch im Thema Resilienz eines der wichtigsten Sachen. Ja. Wenn du dein Warum weißt, dann kannst du ganz viele Mühsalen und Strapazen durchstehen. Und was ich gerade ganz spannend fand, du hast recht, ne? Retrospektiv sagt man, okay, schneller Weg, schneller Erfolg. Aber was ich spannend fand, was dir so klang, als ob Mentoren für dich eine große Rolle gespielt haben. Ja. Das heißt, der Professor. Was würdest du sagen, wie wichtig ist für Menschen ein Mentor, ein Mensch, der einen Einfluss hat?
Sehr, also sehr. Wenn jemand sagt, ich habe gar kein Vorbild oder ich habe gar keinen Mentor, der versucht sich gerade, glaube ich, selber so ein bisschen damit einen Grund zu finden, um nicht zuzugeben, dass er einen Mentor oder ein Vorbild hat. Ne? Also sei es sportlich, sei es irgendwie menschlich, jeder guckt irgendwie schon, wer macht was. Also es fängt ja von klein auf an. Ich merke es ja bei meinen eigenen Kindern, die machen schon das, was ich mache. Also wenn ich jetzt zu Hause Kettlebell Swings mache, haben meine Kinder neulich irgendwie so ein Spielzeug genommen und damit auch Kettlebell Swings gemacht. Und das habe ich dir nie gesagt, lass uns mal zusammen Kettlebell Swings machen. Die sehen das schon, das fängt schon von Kind auf an und Menschen haben das so in sich. Und das war auch der Grund, wo ich gesagt habe, ich brauche Menschen oder ich sehne mich nach Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, von denen ich auch lernen kann. Und das mache ich immer noch. Also auch jetzt auch als OB, mir ist es immer sehr wichtig, okay, was haben denn andere so gemacht? Wie sind die da an die Sache rangegangen? Habe mich ausgetauscht, tausche mich immer noch aus, frage auch manchmal die Landrätin, ob sie einen Tipp hat. Und das gar nicht, weil ich mich dafür scheue, sondern ich kann ja nur davon profitieren. Ich kann ja, wenn die Person mir etwas sagt, kann ich ja sagen, passt das zu mir oder passt das nicht? Neulich zum Beispiel, wirklich ein Beispiel, das passt. einer meiner liebsten Menschen in diesem Wahlkampf war auch der Hermann Queck, ehemaliger Bürgermeister Bruchbrunn und ist jetzt im Kreistag. Der hat mich immer unterstützt. Auch heute immer noch schreibt er mir jeden Morgen guten Morgen. Und dann weiß ich, okay, ich kann ihn anrufen und dann rufe ich ihn an auf dem Weg zur Arbeit. Und wir telefonieren da. Und der hat mir dann auch gesagt, ja, du bist jetzt in Amt und Würden und das war meine erste Sitzung. Du kannst ja nicht, wenn du da in der Sitzung stehst, kannst ja nicht den Leuten zuwinken oder mit den Beinen spielen oder so. Und das hat er mir gesagt, das fand ich gut. Er hat gesagt, du bist in Amt und Würden, also eine gewisse Grundhaltung, wenn ich jetzt so eine Sitzung leite. Klar bin ich voll bei ihm, aber das war die konstituierende Sitzung. Da sind so viele Menschen gekommen, also ich glaube, es waren 150 Menschen und viele, die einfach mir von oben zugewunken haben. Da war einer da, den hatte ich mal gesagt, wie gut ihm ein weißes Hemd steht und der hat ein weißes Hemd dann an. Das habe ich dann gesehen und habe dann so gemacht, wo immer zwischen den Pausen oder so. Und der hat dann gesagt, nee, mach das nicht. Und ich habe dann wirklich darüber nachgedacht, habe ihm recht gegeben, okay, in Amt und Würden, aber trotzdem, hey, das bin ich nicht. Ich finde es gut, dass wenn die Menschen da sind und mir zuwinken, dann winke ich denen noch zurück. Und das war so für mich so, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme diese Idee mit, die mir ein Mentor oder eine Person gibt, die ich wertschätze, nehme ich mit, gucke, ob das zu mir passt und versuche das, was zu mir passt, anzunehmen und was nicht zu mir passt, sage ich, bedanke ich mich und nimm es einfach nicht an und setz nicht um. Deswegen bin ich der Meinung, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich immer die Frage stellt, gibt es jemanden in meinem Umfeld, wo ich sage, der macht etwas ziemlich gut, weil ich muss nicht das Rad immer neu erfinden, ich muss auch keinen nachahmen, das ist auch sehr gefährlich, ne? Das ist so ein schmaler Grat. Ich bin immer der Meinung, hab deinen Weg, aber lass auch zu, dass Menschen dich auf diesem Weg unterstützen.
Ja, was ich ganz spannend finde, also ich komme ja ordentlich aus dem Bereich der Politik, mein erstes Studium war das der Staatswissenschaften, okay. Schwerpunkt Politik, habe dann in der Kommunalpolitik angefangen und war relativ schnell überrascht, wie auf einer Ebene, wo es um kein Geld geht, wo es nur um Ehrenämter geht, schon, ich sage mal, politisch intrigiert wurde und das in der Regel in der eigenen Partei und so hart geschossen, wo ich sage, dann hatte ich 2 Praktika insgesamt im Bundestag. Und habe schnell gemerkt, dieses Klischee des Berufspolitiker, die Faulen kriegen nur Geld, stimmte nicht. Das heißt, ich habe den parlamentarischen Geschäftsführer begleitet, der war halt wirklich 16, 17 Stunden irgendwie unterwegs, morgens von Briefings bis abends, Fulltime-Job. Habe auch einmal die politischen Anfeindungen des Gegners erlebt, aber auch die inneren Konflikte. War in Untersuchungsausschüssen mit bei und habe gesehen, okay, ich kann das nicht mit meinem, obwohl ich mich als für einen zähen Typen halte, aber mich hat das krank gemacht. Mhm. Im zweiten Praktikum habe ich das wieder erlernt. Was glaubst du, was muss man mitbringen? Du hast schon ein bisschen gesagt, du hast so seinen Kern. Ich will nicht sagen, das ist ein schmutziges Geschäft. Ich sage, es ist ein herausforderndes Geschäft. Es gibt 2 hervorragende Podcasts, gerade mit bei Anne Will, mit Kevin Kühnert und Ricarda Lang, die ausgestiegen sind aufgrund der Belastungen unter anderem. Wie erlebst du das und was glaubst du, was könnte auf dich zukommen, persönlich an Belastungen?
Also das muss ich auch sagen, dass ich das krass finde, das kann ich bestätigen, wo ich sage, hey, worum geht's denn jetzt eigentlich, dass die Leute dann irgendwie auch so unter die Gürtellinie schießen oder bereit sind, irgendwie auch alle Stricke zu reißen, für was? Ne, das erlebe ich auch tatsächlich, also, weil ich vorher politisch 0,0 aktiv war. Als Baujurist habe ich es schon erlebt, weil Bauen ist halt politisch und da habe ich es auch schon erlebt, wie schnell sowas politisch sein kann. Hatte immer so den gewissen Riecher, ohne zu wissen, dass es jetzt was Politisches ist und mir hat es immer sehr geholfen, dass ich immer eine Sache klarstelle, wenn jemand was gegen mich sagt, dann geht es nie um mich, sondern es geht um die Person gegenüber. Also um meine Person geht es in 99% der Fälle, würde ich behaupten, nie. Weil auch jetzt, wo ich im Wahlkampf aktiv geworden bin, die Menschen, die über mich gesprochen haben, also auch negativ, die kannten mich doch gar nicht. Und das finde ich so spannend. Wie willst du denn über mich sprechen, wenn du noch nie mit mir ein Wort geredet hast? Ja, oder mich kennst oder nur so vom Hörensagen, so wie Stille Postenmäßig. Und das hat mir immer geholfen zu sagen, okay, die Person kennt mich gar nicht, hat vor, irgendwas gegen mich zu sagen. Hey, mach es. Es ist nur, schadet dir nur selbst. Und mit diesem Balance muss man schon irgendwie umgehen können, weil ich merke das auch gerade, ist ja nicht immer so alles Ja-Sage um mich herum. Es sind ja auch nicht alle froh, dass ich die Wahl gewonnen habe. Es gibt auch viele, die nicht happy sind und immer noch geschossen haben und auch schießen werden und auch ziemlich dreckig teilweise, wo ich dann sage, okay, das können die gerne machen, aber es geht nicht um mich. Es geht immer darum, ich bin ein Spiegelbild für das, was sie gerade mit sich selber ausbaden müssen. Und das hilft mir, dass ich mich da rausnehme. Und ich konnte immer zwischen dem Professionellen, wo ich sage, jetzt geht's um die Sache, und dem Menschlichen trennen. Also sprich, wenn wir jetzt inhaltlich, wenn wir über eine inhaltliche Sache diskutieren, wir beide, und es geht darum, ob wir jetzt was bauen oder nicht, dann können wir uns hier von mir aus fetzen. Also wir können uns fetzen, ich kann sagen, nein, ich sehe es anders und nee, und wir können auch rechtlich anderer Meinung sein. Aber für mich ist es dann immer wichtig, das bleibt dann an dem Tisch. Und wenn ich dann rausgehe, dann ist es immer so, ey Danny, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns. Und dann sage ich auch Hallo wieder, also ich kann's. Ich weiß, dass viele das eben nicht können. Und deswegen versuche ich da auch dementsprechend was zu machen. Also zum Beispiel, was mir mal geholfen hat, eine Sache von der Seelsorger. Man nimmt sich zum Beispiel, wenn man ein Gespräch reingeht, nimmt man sich vielleicht so einen Stein oder so mit vor der Tür, hat das im Gespräch dabei und dann geht man raus und tut diesen Stein dann einfach wieder an dieser Stelle zurück und sagt, ey, alles an Last und was ich jetzt mitgenommen habe, lasse ich jetzt auch demonstrativ da, das war jetzt da und jetzt gehe ich weiter. Das hat mit mir nichts zu tun. Und das sind so ein paar Soft Skills, die ich mir irgendwo mal angeeignet habe, die sich jetzt voll auf die Bewährungsprobe stellen würden, je weiter es geht, weil ich bekomme gerade auch viele Angebote, ob ich was anderes machen will und so. Und das sage ich gerade alles ab. Ich sage, für mich geht es jetzt um die Stadt Kitzingen. Das ist für mich Prio 1 und da will ich das, was ich gesagt habe, durchziehen. Deswegen arbeite ich auch so viel. Also ich kann es auch nur bestätigen. So 15, 16 Stunden Tage sind nichts.
Wir nehmen ja gerade am Samstag früh auf.
Ja, das ist nichts. Bei mir geht es danach gleich weiter. Also wenn ich etwas mache, dann richtig oder gar nicht. Und das hilft mir einfach genau dabei zu sein. Und ich kann Berufspolitiker, die dann so in der Öffentlichkeit stehen, kann ich verstehen. Also man kriegt ja, man muss ja nur Hallo sagen und dann kriegt man ja vielleicht 2, 3 Anfeindungen für ein Hallo. Und das ist übertrieben. Also da muss auch so ein bisschen die Gesellschaft dann mal gucken, hey, das sind Leute, die Verantwortung übernehmen wollen und nicht immer alles richtig machen können, aber ja, da wird es wahrscheinlich, das ist eine never-ending Story, meiner Meinung nach.
Ja, das sind ganz, ganz, ganz viele spannende Punkte, denn ist das, du hast einen bezahlten Job, richtig?
Ja.
Genau. Ne? Also wenn ich überlege, wenn wir bei kleineren Ämtern gucken in der Kommunalpolitik, das ist ja gerade ein Riesenthema, dass viele Leute auch hinschmeißen, weil sie keinen Bock mehr haben, sich anfeinden zu lassen für ein Ehrenamt, sich so beschimpfen zu lassen. Und ich kenne das, als ich noch solche trivialen Ehrenämter hatte, weil ich war Elternbeiratsgremium in Stadt Würzburg, Elternbeiratsvorsitzender und sowas. Und da habe ich gemerkt, ey, ich kriege ja, irgendwie mag mich keiner, weil ich immer versuche, eine Mediation zu gelangen zwischen Interessensgruppen, aber keinem kann ich es recht machen. Und dann habe ich auch mal gesagt, ich weiß nicht, wofür mache ich es, wenn keiner irgendwie zu happy mit dem ist, was ich mache, alle unzufrieden sind, warum mache ich es dann? Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Und das ist quasi eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, was ich auch von meiner Frau kenne, was ich glaube, dass Juristen das, glaube ich, einfach besser können, weil es ihr Berufsthema ist. Ich glaube, diese Trennung von inhaltlicher Debatte, Diskurs, was würdest du sagen, hast du als Jurist mitgenommen, was dir jetzt hilft? Weil der Bundestag, man sagt, der ist immer voller Lehrer und Juristen. Also die beiden Berufsgruppen sind am stärksten vertreten.
Also ich wurde tatsächlich auch bei meinem Wahlforum gefragt, ob Juristen, also Verwaltungsjuristen, echt gute Amtsleitung sein können. Das nicht automatisch, nein. Also Juristen an sich, das Spannende an Juristen ist ja wirklich, dass man so einfach abarbeitet. Es ist ein Fall und dieser Fall muss gelöst werden. Dieses Rationale ist echt brutal bei Juristen und das gefällt mir, das kann ich sehr gut. Deswegen passt das so, wo ich sage, wir können über die Sache diskutieren, dann gehe ich raus. Die Gefahr bei Juristen läuft aber genau das, was ich meinte am Anfang mit meinem Doktorvater, dass das Menschliche irgendwann mal verloren geht. Und dann ist man auf einer zu heftigen rationalen Ebene, die dann auch auf kommunaler Ebene nicht funktioniert, aber auch auf Bundesebene nicht. Also es ist immer eine Balance. Also ich bin immer ein Freund von der Waage. Es muss immer eine gewisse Balance da sein, wo man dann merkt, okay, wenn ich jetzt zu rational bin, bringt mir das auch nicht. Also ich habe jetzt schon die ersten Termine gehabt, da kam eine Bürgerin und hat geweint, wurde betrogen und was weiß ich und hat was Hartes gehabt. Und faktisch konnte ich als Bürgermeister, als Oberbürgermeister nichts für sie tun. Aber ich habe ihr zugehört und habe gesagt, dass es mir leid tut, was ihr widerfahren ist und wünsche alles Gute. Und sie ist mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen, was mich erfreut. Aber es war jetzt kein fachliches Gespräch. Und da hat meine Rationalität mir gar nicht weitergeholfen, weil rational hätte ich sagen müssen, hey, wenn du dich von einem angeblichen Vermieter auf gut Deutsch verarschen lässt, was soll ich machen? Ne, was soll ich machen? Du bist eine gestandene Frau und das musst du ja wissen. Das wäre jetzt brutal rational, aber das ist nicht menschlich. Das Menschliche war also, das Rationale hat jetzt in dem Moment nichts zu suchen gehabt. Und dieser Balanceakt ist sehr wichtig und ich bin schon der Meinung, dass das Juristische mir sehr gut hilft, auch vor allem bei Diskussionen und Debatten. Also mir schreiben dann immer viele, ja, ich habe das im Internet gesehen, der hat das so geschrieben. Da sage ich, ja, ist aber nicht relevant, können wir rechtlich nicht verwerten. Und dann gucken die mich alle so an und ich sage, ja, es hat einfach keinen, es hat einfach jetzt nichts, was sich daraus entwickeln kann, außer mich darüber aufzuregen. Und das verstehen dann manchmal so vor allem Sozialpädagogen nicht oder halt auch manchmal Lehrer nicht, die eine ganz andere Brille drauf haben, wo ich dann zum einen erstmal das Rationale nenne und sage, ey, so und so ist es. Und dann aber den Schlenker mache, was sehr wichtig ist, das Menschliche, dass ich aber verstehen kann, dass es Leute stört, wenn sowas im Internet steht. Auch wenn ich es nicht verwerten kann oder wenn ich irgendwie daraus keine rechtliche Konsequenz ziehen kann, zu sagen, hey, es geht nicht, aber ich kann es verstehen. Und das ist eine Kunst, die muss man einfach können oder drauf haben oder sich erlernen zu sehen, okay, wie kann ich damit jetzt umgehen? Weil ansonsten fällt man da auf die Nase. Wenn man zu rational wird, dann wird man auch irgendwann mal für die Menschen auch in der Wahrnehmung überheblich, weil die dann sagen, hey, an den komme ich ja gar nicht mehr ran. Und deswegen ist nur dieses Juristische schädlich, nur das Menschliche auch. Das ist immer die goldene Mitte.
Ja, das Thema Werte ist mir nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist auch etwas, was dich prägt oder was dich kennzeichnet. Ich hatte jetzt quasi ein Politikerinnen-Coaching, wo ich ganz viel geschaut habe, die auch in einer relativ frühen Phase war, auch auf Ziel Oberbürgermeisterin zu werden. Und wo ich gesagt habe, okay, es beginnt jetzt eine taffe Zeit und ich glaube, es ist wichtig, und das kenne ich dann so aus dem Kampfsport, du musst deine Base kennen, du musst deine Basis haben, du musst wissen, ne, wie unser Coach immer sagt, du musst einen festen Stand haben, aus der Mitte heraus, aus deiner eigenen Mitte heraus agieren, und dafür muss man wissen, wo die Werte sind und wo auch die Grenzen sind, weil das erlebe ich, wenn man sich zu weit von seinen eigenen Werten entfernt, dass man, Punkt 1, ist man angreifbar, weil man beliebig wird.
Ja.
Wie ist das Thema für dich? Wir sind jetzt, ich will ja bewusst keinen parteipolitischen Podcast machen, ich will es aber auch nicht auslassen aus Transparenzgründen. Du bist jetzt quasi für die Freien Wähler. Warum Freie Wähler und wo sind für dich auch Grenzen der politischen Zusammenarbeit? Weil ich das in der heutigen politischen Landschaft relativ schwer finde, wenn es um Dinge geht, was will man erreichen, mit wem will man es erreichen? Wie willst du das für dich handeln?
Ja, also zu den Freien Wählern, auch einer der Gründe, warum ich da zugesagt habe, Oberbürgermeister, also die Kandidatur anzunehmen, war bei den Freien Wählern, das wissen tatsächlich viele gar nicht, also viele haben immer mit Freien Wählern, verbinden sie immer das Land, Freie Wähler, also die auf Landesebene, mit jetzt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und so, das verbindet man damit. Aber in Kitzingen beispielsweise, da bei den Freien Wählern, ist es so, gibt es schon vor den Freien Wählern Land, und das ist tatsächlich von Kitzingen für Kitzingen und ohne Parteiprogramm. Das war der Grund, warum ich es überhaupt angenommen habe. Weil ich habe immer gesagt, ich lasse mir jetzt kein Parteiprogramm aufdiktieren. Ich will auch nicht etwas sagen, was ich nicht vertrete, weil das dann unauthentisch wäre. Und als ich gefragt worden bin also es ist rein theoretisch, es ist nicht mal eine Partei, es ist ein Verein, in dem ich bin. Ich bin nicht mal in einer Partei aktiv. Mhm. Deswegen, auch wenn jemand schreibt, welche Partei bist du, ich bin in keiner Partei eingeschrieben, weil ich im Verein bin und der Verein ist Freie Wähler in Kitzingen. Und wenn etwas nicht authentisch ist, dann mache ich es auch nicht. Das muss von mir kommen. Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, das und das sind meine Werte, das und das, dafür stehe ich. Seid ihr dabei? Ja oder nein? Sonst bin ich raus. Und dann waren sie halt dabei. Und also ich bin nicht reingegangen, habe gesagt, was machen wir jetzt? Und das Paradoxe war sogar, als ich mich da vorstellen sollte bei den beim Vorstand, die haben mich gefragt, was mein Parteiprogramm für Kitzingen wäre. Was willst du ändern? Also das ist so das, was mir sehr geholfen hat dabei, mir treu zu bleiben, mit meinen Werten daran zu gehen. Andersherum, wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, wir haben jetzt die Info aus der Zentrale, das und das ist vielleicht gut und das nicht, darauf habe ich keine Lust, weil es ist so, jede Stadt und jede Kommune, jede Gemeinde ist individuell, da sind die Probleme anders, und wenn ich da anfange, irgendwie das große Ganze auf das Kleine runterzubrechen, kann es sein, dass ich auch das vor Ort komplett kaputt mache. Und deswegen muss ich gucken, was brauche ich wirklich vor Ort? Mit wem kann ich da zusammenarbeiten? Das hat wunderbar funktioniert. Deswegen habe ich es auch nur gemacht für die Freien Wähler jetzt in Kitzingen. Jetzt hat zum Beispiel natürlich, als ich die Wahl gewonnen habe, haben dann natürlich die Freien Wähler überall Glückwünsche gesagt und sie sich natürlich auch damit gebürstet. Alles gut. Mit vielen habe ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel die Frau Stolz kennengelernt. Die fand ich echt klasse. Muss ich sagen, super sympathisch. Kannte ich aber vorher gar nicht. Die einzige, die ich von den Freien Wählern so Land kennt, war die Tamara Bischof, also die Landrätin, aber als meine Chefin, die finde ich auch klasse. Den Hubert Aiwanger habe ich vorher nie gesprochen, den habe ich jetzt beim Termin mal, er wollte mich kennenlernen, wir haben einen direkten Fachtermin draus gemacht, war jetzt auch in Ordnung, aber ich könnte jetzt nicht viel über ihn sagen, weil ich ihn jetzt einmal nur in einem Fachtermin gesprochen habe. Und jetzt auch viele Einladungen, ja, Freie Wähler laden ein, dazu gehe ich gerade nicht, habe ich die Zeit dafür nicht, weil ich mich gerade einarbeiten will. Und B, ist es mir jetzt gerade nicht die Prio 1, sondern mir geht es, wie ich eben gesagt habe, um die Stadt. Da will ich jetzt performen und da ist mir es wichtiger, als irgendwelche Pöstle anzunehmen, wo ich dann vielleicht auch zukunftsorientiert mich irgendwo vielleicht wiederfinde. Das ist mir gerade absolut keine Prio. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, meine Werte sind mir klar. Ich weiß, warum ich es mache. Da spielt bei mir auch das Thema Religion eine ganz, ganz große Rolle bei den Thema Werten, wo ich gesagt habe, da bin ich transparent, das ist meine Religion. Ich weiß, wofür ich lebe, was mich erwartet im Leben. Das ist einfach schon als Kindeswegen bei mir ein Teil gewesen. Das werde ich auch nicht aufgeben. Ich werde es nicht an die große Glocke hängen, aber wenn mich jemand fragt, ist das ganz klar. Und das sind so Durchsage, ich kann meinen Werten treu bleiben. Und gleichzeitig passt das auch mit dieser politischen Ambition, weil mir keiner sagt, was ich quasi sagen soll. Und ein Punkt noch, und das ist gerade, was mir immens hilft, ist meine liebe Frau, wie gesagt, Kuss geht raus, die erinnert mich wirklich regelmäßig, wenn ich zu Terminen gehe, schreibt sie mir mal eine Nachricht, eine SMS, und da steht immer, stell dir die Frage, wer du sein möchtest. So schickt sie mich immer raus. Stell dir immer die Frage, wer du sein möchtest. Und das ist so, da habe ich immer Gänsehaut, wenn ich das lese, wenn sie mir das schreibt. Weil mich das nochmal daran erinnert, bleib dir treu. Stell dir immer die Frage, wer du sein möchtest. Und das ist so, was mir gerade sehr hilft, vor allem mit meiner Frau und in Kombination mit meinen Werten, dass ich mich immer wieder daran erinnere.
Und was sind deine Werte? Also wenn das jetzt auf fünf, ich sage einfach mal eine Zahl fünf.
Also, Gottvertrauen, Gottesfurcht, authentisch, also Ehrlichkeit. Das sind so meine Werte. Respekt und Vertrauen.
Ich habe quasi jetzt nur ein Störgefühl bei einem Wert, und
Das ist
Störgefühl sage
alles
ich,
gut.
das ist Ehrlichkeit. Weil jetzt, ich bin Zyniker schon.
Alles gut.
Und ich glaube, also wenn man einem Politiker irgendwas nicht zuschreibt, dann ist es
Ehrlichkeit, ja,
Ehrlichkeit.
das stimmt, ja.
Und warum sage ich das so? Es geht mir nicht darum, dass das Lügner sind, sondern es geht ja darum, sich möglichst viele Optionen immer offen zu halten, auch für die Zukunft. Und da ist ja die Frage, wie stark positioniere ich mich in welchem Thema und wie gut kann ich dann zurückrudern? Ich meine, es gibt so Politikprofis wie Markus Söder, die sagen 2 Wochen später das komplette Gegenteil und es
Ja.
ist irgendwie vergessen.
Ja.
Er kommt auch immer damit durch. Es ist dann nicht. Was glaubst du, wie wichtig ist? Ich sag mal, jetzt wird das hier digital festgehalten, es wird ja irgendwann mal nachlesbar sein.
Ja.
Wann gibt es den Moment im Spiegel, wo du sagst, das bin ich nicht mehr? Gibt es eine Frage, ob man sich weiterentwickelt? Ja, die Frage ist, würden sich deine Werte ändern? Was
Das
glaubst du?
finde ich richtig gut. Das ist ja die größte Furcht, die ich habe. Wenn ich sage, ich gehe mit Gottesfurcht da rein, oder auch insgesamt, wenn meine Frau quasi mein Backup ist, die mich da mal kontrolliert. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich die Kandidatur angenommen habe, bin zu Freunden gegangen, mit denen ich die Werte, die ich vertrete, teile, unter anderem auch unser Coach, wo ich gesagt habe, hey, ich habe nur eine Bitte. Wenn du merkst, dass ich mich verändere, also bei Männern habe ich gesagt, eine Schelle. Und ich verspreche hier neben meiner Frau, ja wirklich eine Schelle, wo ich sage, danke und dann mich auch verändere. Und wie gesagt, meine Frau, die sowieso jedes Mal, jeden Post, jeden Beitrag, alles, was ich sage, egal wo ich hingehe, immer kritisch durchleuchtet, weil ich das an meiner Frau liebe, dass sie nicht einfach eine Ja-Sagerin ist und auch die Menschen, die um mich sind. Also ich habe schon frühzeitig gemerkt, ich brauche kein stark, also ich brauche kein großes, nahes Umfeld, sondern klar, ich brauche ein gewisses Networking, aber die Menschen, die mir nahestehen, wo ich sage, die nehme ich auch mit auf diese Reise, sind wirklich eine Handvoll, wo ich dann sage, hey, bitte, seid da quasi in meinem Backup, schaut mir über die Finger, über die Schultern und wenn ihr was seht, sehr, sehr gerne. Und das ist auch das, was mir zum Beispiel sehr kritisch vorgehalten worden ist im Wahlkampf, auch jetzt so von meinem Posting. Wir haben gesagt, ja, du versprichst ja nichts Konkretes. Habe gesagt, ey, wie soll ich das denn versprechen, wenn ich es am Ende nicht einhalten kann? Thema Ehrlichkeit. Ne? Ich verspreche nichts, was ich nicht einhalten kann, nur weil es gut klingt. Also bei Thema Ehrlichkeit, wenn ich jetzt etwas gut finde, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin der Meinung, dass zu einem gewissen Fachthema, dann sage ich das auch so. Aber das sage ich auch immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sagt mir gerne, wie eure Meinung dazu ist, weil ich will halt nicht einfach sagen, ich mache das, sondern ich bin ein Fan und das hatte ich ja gesagt, das war ja eh so mein Lebensweg, ich bin offen dafür, dass mich jemand auf diesem Weg begleitet und mir vielleicht eine andere Perspektive zeigt, wo ich dann sage, wow, das habe ich so gar nicht gesehen. Beispielsweise, wenn ich jetzt über Barrierefreiheit und Bahnhof und so einen Termin gehabt, ich habe alles im Blick gehabt. Es ist Rollstuhlfahrer, Rollstuhl, Kinderwagen, Fahrrad, E-Scooter und Menschen, die einfach auf Inklusion angewiesen sind, die sind natürlich alle berücksichtigt, aber ich wäre ja, das wäre ja schon fast ein Affront zu sagen, ich weiß, was die brauchen. Sondern gerne mit den Leuten zusammen, die sich da auskennen, die sich da beschäftigen. Und dann kann es sein, dass einer sagt, hey, die Idee, die du vorstellst, ist in dem Moment gerade nicht sinnvoll. Lass uns das doch so und so machen. Und dann finde ich, ist es genau diese Ehrlichkeit zu sagen, hey, stimmt, das ist vielleicht eine gute Idee, dass ich da umgehe. Aber die Grundzüge, wo ich sage, bei den Grundthemen, da will ich immer mir treu bleiben, aber nicht im Sinne von engstirnig, sondern offen für eine gewisse Entwicklung. Und deswegen, ich werde nie irgendwas sagen, was ich nicht einhalten kann, aber immer sagen, ey, ich werde es mir anschauen, ich setze mich dafür ein und wenn es geht, geht's und wenn nicht, dann nicht. Das mache ich jetzt auch schon bei Bürgerinnen und Bürgern. Ich sage, ich schaue es mir mal gerne an und dann werde ich mich mit euch dann unterhalten und in Verbindung setzen. Und das ist das, was gerade auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, ich bin überall reingegangen die ersten Tage, habe am ersten Tag, bin ich komplett durchs Rathaus gelaufen und habe immer nur eins gesagt, eins könnt ihr euch sicher sein, wenn einer anruft und sagt, ich habe mit dem Oberbürgermeister das und das abgemacht, könnt ihr zu 100% wissen, dass das nicht der Fall ist, weil ich werde draußen, wenn ich unterwegs bin, keine Versprechen machen, ohne das mit meinem Team abzusprechen. Und das ist das, was ich sage, Thema Ehrlichkeit. Ich schaue es mir an, gerne, geht oder geht nicht. Aber nicht irgendwelche Versprechen machen, damit Leute sagen, ey, super. Weil ich habe das Gefühl und das, ich meine, irgendwo hat es auch geklappt im Wahlkampf, da diese Linie bin ich gefahren und es hat funktioniert, weil ich nicht irgendwie was vom Himmel versprochen habe, sondern gesagt habe, wer bin ich? Was will ich machen? Was will ich anders machen als bisher? Und was ist das Ergebnis? Was kann rauskommen und was kann nicht rauskommen? Aber niemals, wenn ich gewählt werde, dann verändert sich die ganze Stadt. Oder keine Ahnung, wir haben einen Riesenrad, was es sonst nirgendwo gibt. Nein, das ist, wie soll ich das denn machen? Und das war mir immer sehr wichtig.
Stark. Wir kommen auf das nächste Thema. Warum sitzen wir hier gerade vor Kameras? Weil du mir quasi Vorbild warst mit deinem Wahlkampf. Ich sehe es bei Eric, unserem Coach, der auf YouTube super erfolgreich ist, der auf Instagram performt, dass die Leute quasi auch ein Bedürfnis haben, Interesse haben. Mhm. Was würdest du sagen, und du bist ja aus dem Nichts quasi gekommen, was lief gut oder warum lief dein Wahlkampf gut? Was war die Social-Media-Strategie? Mhm. Weil irgendwo muss es einen roten Faden ja geben. Naja. Und also ich kann ja aus der Nutzerperspektive sagen, ich habe mir deine Reels gerne angeschaut und es hat mir auch gefallen.
Danke.
Es war sympathisch. Jetzt könnte ich schon fast sagen, das war das Geheimnis, aber was war eure Strategie? Was hattet ihr vor? Ja. Und wieso hat es aus deiner Meinung nach funktioniert?
Ja, ich wurde ja erst belächelt, ne, als ich dann auch so mit den älteren Hasen gesagt habe, ich brauche Social Media, nee, muss Haustürwahlkampf und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, ich mache es so, wie ich denke, dass es funktioniert und Social Media ist notwendig. Ich hatte das ganz große Glück, wir Staatsjuristen, also ehemals Staatsjurist, jetzt bin ich es nicht mehr, ich wurde entlassen. Wir haben immer so Fortbildungen und eine Fortbildung war Medien und das war tatsächlich parallel angesetzt. Man kriegt das am Anfang des Jahres und da gab es meine Kandidatur noch gar nicht und ich hatte in dem Jahr Medien. Und dann habe ich das so das erste Mal auch so gelernt mit der Bayern 3 Reporterin und so, das war richtig cool. Und da hat sie angefangen, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Social Media. Und dann hatte ich nur eine Sache, ich hatte gute Freunde um mich herum. Also ich habe auch gesagt, genau das, was ich mache, dieses gemeinsam, ich will nicht immer alles alleine machen, sondern wie mache ich es? Ich hatte meinen Bruder, der ist jetzt gerade auch schon gekommen, mit dem gehen wir gleich und drehen Reels. Mit dem, ich meine, ich bin jetzt seit 13 Jahren, wohne ich nicht mehr in der Heimat und er ist noch da in der Nähe von meiner Family. Klar, man hat ein gutes Verhältnis und so.
Aus Aachen,
meinst du? Aus Aachen, genau. Ja. Und es ist halt so, dass das uns auch wieder näher geschweißt hat, weil ich wusste, der kann sowas. Mhm. Und die Strategie war eins, auf Social Media nichts nicht verstellen. Einfach du selbst sein und nicht irgendwie gucken, wer macht was und das mache ich auch, sondern hey, das bin ich und das habe ich vor und jetzt geht's los. Und wie gesagt, Social Media kannte mich keiner. Ich habe einen guten Freund gehabt, also ich habe es insgesamt mit 4 Menschen, also so unterschiedliche Art und Weise gemacht. Der erste, mit dem ich das besprochen habe, war mein Freund Benno Schwab. Hat auch Politikwissenschaften studiert. Ein super Kerl, ganz jung. Und mit dem habe ich alles, ich habe mich nie hingesetzt und ein Papier geschrieben, sondern alles im Stehen. Also wir waren irgendwie spazieren oder haben Mittag gegessen und haben gesagt, hey, was hältst du denn davon? Er hat gesagt, ey, wenn, dann musst du es so und so machen. Ich so, coole Idee. Und wir haben dann immer so Real-Ideen gehabt, einfach im Dialog. Und die eine Dinge war authentisch sein. Das zweite war irgendwie nicht irgendwie gegen andere schießen. Also ich gucke nicht, was die anderen machen, sondern ich mache mein Ding. Und dann gab es eigentlich drei Punkte. Man kannte mich ja gar nicht. Erstmal kennt man mich. Das war im Sommer. Im Dezember, also zum Jahreswechsel, spricht man über mich. Und kurz vor der Wahl gehen wir viral. Das waren so die drei Punkte. Und alle drei haben wir geschafft. Und das war wirklich, weil dann mein Bruder gekommen ist, hat mal gefilmt. Der Moritz Hartmann hat mal gefilmt und geholfen. Also auch völlig so organisch. Also es war jetzt gar nicht so, hey, wir müssen jetzt morgen Reels drehen. Sondern der Moritz hat geschrieben, ey, ich habe morgen Zeit, wollen wir ein paar Reels drehen. Und alle, die mir geholfen haben, auch der Max Ruppert aus München ist mal gekommen, ein Freund von Benno, der gesagt hat, ey, ich komme und bringe euer Social Media auf Next Level. Der arbeitet in einer Social Media Agentur. Alles freundschaftlich, die gesagt haben, die haben Bock auf dieses Projekt, weil sie mich kennen und mich unterstützen wollen. Und ich bin echt froh, alle, die mich unterstützt haben, haben jetzt auch selber irgendwie einen Push in ihrem Ding gehabt, was sie jetzt gerade machen. Und dabei war es, also ich werde oft gefragt, wer ist deine PR-Agentur und wer macht deine Reels? Ich so, ey, die Reels entstehen bei mir im Kopf, im Dialog mit den Freunden und das war's. Und mein Bruder ist echt brutal, also dem schicke ich manchmal ein iPhone-Video und der macht daraus echt brutales Zeugs und es macht uns halt beiden Spaß. Und wenn es einem keinen Spaß macht, dann sollte man es auch nicht machen. Also ich muss das lernen, Social Media hat eine eigene Sprache, die muss man lernen und auch diese ganzen Reels, also ich habe auch einfach krampfhaft angefangen, vor der Kamera zu stehen, meinen ersten Videos. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich muss mich ja gar nicht irgendwie anstellen, sondern ich muss einfach nur ich sein. Und das hat mir geholfen, ja.
Das Stichwort Sprache finde ich spannend, weil du hast es vorhin auch schon gehabt, weil also ich habe ja mal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Mhm. Und ich habe dann erlebt, wenn ich Polizeisprecher zum Beispiel gehört habe, oder Juristensprecher, ich fand die ganz schlimm,
ja.
Weil sie... Ich als Bürger habe sie nicht verstanden.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ist der jetzt tot? Ist der jetzt verhaftet? Ist der, also das waren ganz lange Schachtelsätze. Am Ende des Satzes wusste ich nicht mehr, wie der Anfang war und was jetzt eigentlich die Aussage war. Das heißt, Juristen gehen ja immer auf Nummer sicher und
unbefangen und
etc. Und ich merke es ja auch im Podcast, du sprichst ja nicht um heißen Brei rum, du verschachtelst dich nicht.
Ja.
Was sind so die Brücken? Du hast einmal als Jurist eine Sprache, du hast als Politiker eine Sprache. Du hast als Menschensprache und vielleicht als Social-Media-Mensch. Mhm. Also ich nehme jetzt diese vier Anteile. Was glaubst du, wie gelingt wirksame Sprache, dass sie bei der Zielgruppe ankommt?
Mhm. Was mir sehr geholfen hat, ist auch, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich so ein bisschen auch so Thema Sprache. Und das war ein Spruch, der mir sehr gefallen hat. Wer es nicht kurz und präzise ausdrücken kann, soll schweigen, bis er es kann. Ich glaube, von Schopenhauer war es. Und das hat mich schon immer motiviert. Also komplexe, abstrakte Sachverhalte so den Menschen nahezubringen, dass sie es verstehen. Das war schon bei mir als Baujurist der Fall, dass die Mitarbeiter beispielsweise einem Bauantragssteller was gesagt haben und das immer so eskaliert ist und faktisch habe ich dann das Gleiche in Anführungszeichen nochmal erklärt und dann haben sie es verstanden und akzeptiert, auch wenn es ein Nein war. Mir war immer sehr wichtig zu erklären, worum geht's? Und das mit ganz einfachen Worten. Also wir können uns jetzt auch irgendwie fachlich unterhalten und auch die ganze Zeit irgendwie so Fachjargon uns hin und her oder juristisch sprechen. Das nützt mir aber nichts, wenn die Leute es nicht verstehen. Also die schönsten und fachlichen Texte oder Pressegespräche, was nützt mir das, wenn es Leute einfach nicht, wenn es beim Empfänger, für den es ja auch ausgerichtet ist, gerade ja gar nicht versteht. Und das ist so die Social-Media-Sprache, es ist eine Kunst. Also viele haben ja gesagt, ja, der macht irgendwelche Videos, aber ich habe 0,3 oder fast sogar, ja, 0,3 bis 1,3 Sekunden, also Millisekunden bis Sekunden, ob es entscheidet, ob jemand weiterwischt oder nicht. Und das heißt, ich muss ja schon mal gucken, wie kann ich etwas Interessantes machen? Und überleg mal, also meine Reels sind ja hauptsächlich politischer Natur. Und das ist ja eigentlich in Anführungszeichen langweilig, weil die Kommunalpolitik, was die wichtigste Wahl eigentlich ist, wird ja als unwichtigste Wahl, man guckt ja immer auf die Bundes- und Landtagswahl, aber Kommunalpolitik funktioniert ja vor Ort. Das war ja so die Schwierigkeit, okay, wie mache ich es für die Leute spannend? Und das mache ich ja immer noch. Und das war immer mitnehmen, erklären, worum es geht. Und da auch wieder dieses Einfache, dieses Kurze, was aber eigentlich eine Kunst ist, weil das muss man erstmal können, das zu machen, dass die Leute es so verstehen. Und da ging es mir immer darum, das Interesse daran zu zu erwecken. Das Interesse an die Kommunalpolitik, und das hat mir immer sehr, sehr, sehr geholfen, dass ich dann immer die Frage gestellt habe, wie erkläre ich es wem? Meine Sache war immer zum Beispiel, ich erkläre es meiner Frau, so was Fachliches, und wenn meine Frau das fachlich checkt, wie er nicht von dem Fach ist, dann kann ich, okay, jetzt kann ich es jemandem erklären. Oder auch die Kollegen oder mein Bruder, das ist auch zum Beispiel super, mein Bruder, der hat dieses Fachliche gar nicht, und ich sage ihm das und das, dann sagt er, okay, jetzt habe ich es gecheckt, und dann machen wir das. Und eins noch, was mir immer sehr wichtig war, kein Video ohne Botschaft. Also es muss immer eine Botschaft sein. Beispielsweise, ich habe ein Video gemacht mit, ich glaube, du kennst ihn ja auch vom CrossFit, Alex Schmidt. Als ich da angefangen habe beim CrossFit, ich konnte keinen einzigen Klimmzug. Und mittlerweile mache ich wirklich so Klimmzug-Trainingseinheiten, und da war die Botschaft auch.
Hast du auch gesehen,
dass wir ich mache da Klimmzüge, und da ist auch die Botschaft nicht im Sinne von, hey, der macht Klimmzüge, der ist sportlich, sondern da habe ich es auch gesagt, ich konnte vor einem Jahr nicht einen einzigen, bin am Ball geblieben, und jetzt mache ich 10 Klimmzüge nach einem harten Workout. Und das nicht, damit ich sage, guck mal, wie krass ich bin, sondern hey, zieht etwas durch, und dann kann es euch auch gelingen, also auch so mitnehmend. Und darum ging es mir.
Ich würde nochmal ganz kurz auf das Beispiel Sprache, weil ich finde, das hast du schön formuliert. Ich habe ja früher Sicherheitspolitik an Schülerinnen vermittelt, und 12. Klasse Politikkurs habe ich gedacht, das wäre das Anspruchsvollste. Das war immer das Easieste. Mhm. Eine Sonderschule, das war die Herausforderung, weil ich komplexe Sachverhalte so runterbrechen musste, dass die es verstehen. Ja. Und ich konnte mich nicht hinter Fachbegriffen verstecken, sondern du musstest wirklich durchdrungen haben. Und die Kunst ist es einfach zu erklären, dass die Botschaft ankommt. Von daher finde ich das mega stark. Ich würde auf den letzten großen Aspekt eingehen, wo es ja im Paperwings Podcast umgeht, das ist Führung. Mhm. Und du hast jetzt quasi, glaube ich, auch, es ist noch sehr im Regierungsbereich, im Governmental-Bereich, aber wie erlebst du Führung? Was ist deine Philosophie von Führung? Was glaubst du, wie wird sich das für dich auch entwickeln? Mhm. Weil ich will nicht sagen, du bist jung, das klingt wieder so vorne oben herab, aber du machst jetzt quasi Erfahrung, du wirst ja schnell Erfahrungen machen. Mhm. Was ist deine Idee von Führung und wie willst du sie leben?
Ja. Also irgendwie habe ich immer, schon als junger Kerl, immer Führungspositionen gehabt, sei es im Verein, sei es irgendwie so in Freundesgruppen und so. Und also ich war nie so klassisch im Sinne von, das, was ich gesagt wird, wird gemacht, sondern echt, was ich gesagt habe, ich bin immer offen für einen Austausch. Das beste Feedback, was ich bekommen habe, als ich... das eine war von der Landrätin, die hat gesagt, das Schlimmste, was ihr passieren kann, dass ich die Wahl gewinne, weil sie mich als Juristen verliert, aber das ist das Beste für die Allgemeinheit. Da hat sie mich gecatcht, und die Mitarbeiter, wo ich jetzt 2 Jahre im Landratsamt war, auch als Führungskraft, für die war es auch so. Also haben es mir alle gegönnt, dass ich die Wahl gewinne, aber schade, dass ich dann schon gehe. Und das war, fand ich sehr stark, weil das mussten mir die Leute ja nicht sagen. Also ich habe auch so Dinge gehört wie, auch so von Garn, die ich in meiner Abteilung waren, aber halt im Verwaltungsapparat, und gesagt, sind der einzige Mensch in dieser ganzen Führungsebene. Und so erlebe ich auch Führung. Also Führung ist gar nicht, dass ich das erwähnen muss, dass ich führe oder sage, hey, eine Hierarchie, sondern Führung ist quasi mit dem Menschen gemeinsam, dass sie eine gewisse Linie haben. Und das erlebe ich jetzt gerade auch in den ersten Tagen, dass die, ich habe jetzt 350, also ich bin jetzt Amtsleitung von 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und verantwortlich für 23.000 Menschen knapp. Und da ist es einfach so, ich muss eine Linie vorgeben, diese Linie muss ich aber auch leben. Und diese Linie ist aber nicht so, dass es diese Starre ist, sondern immer menschlich. Also meine Führungsphilosophie ist fordernd, fördernd, aber menschlich. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch fordere. Also die haben dann immer Mails und immer neue Aufträge. Und ich merke das auch so, ist so eine, durch mich so eine gewisse Bewegung im Rathaus gekommen. Es geht ein bisschen schneller. Aber gar nicht, weil die Mitarbeiter das nicht können, sondern weil die jetzt merken, oh, da ist jetzt eine Führungskraft, die jetzt auch ein bisschen so einen anderen Spirit hat. Fordernd ist, aber fördernd, wo ich sage, hey, mir ist sehr wichtig, dass sich auch jeder weiterentwickeln kann, und ich bin stolz drauf, wenn sich jemand weiterentwickelt, und frage auch, also zum Beispiel jetzt klassisch, ich sehe jetzt mein Vorzimmer, ich habe jetzt eine Vorzimmerdame, hatte ich auch vorher nie, die mir meine Termine koordiniert, ich muss immer alles selber machen, wo ich sie aber auch nicht sehe, als habe ich auch offen gesagt, die meine Termine koordiniert, sondern ich habe Interesse daran, dass sie auch manchmal bei Terminen mitkommt, also wie so ein Rucksack, dass sie mal sieht, wie es ist, dass sie sich einfach weiterentwickeln kann und auch so eine gewisse Struktur eingeht und dieses Menschliche ist, also ich tue mir jetzt als Führungskraft nicht schwer, wenn ich dann jetzt einen Kaffee serviere. Also ich habe neulich ein Gespräch gehabt und dann war Wasser in der Mitte. Zwei Bürgerinnen war da, eine Mitarbeiterin, und dann habe ich das Wasser genommen und dann halt so eingeschenkt. Da hat mich die Mitarbeiterin so angeschaut, oh sorry, das hätte ich ja jetzt machen müssen. Und ich habe sie angeschaut, warum? Ist doch kein Akt, es bleibt doch nicht an mir kleben. Ne? Jetzt, wenn der oberste Chef in Anführungszeichen Wasser ausschenkt, das ist einfach menschlich. Also dieses Menschliche nie zu verlieren und auch nie die Angst zu haben, wenn ich menschlich bin, dass ich quasi, dass ich dann quasi irgendwie dann nicht als Führungskraft akzeptiert wird, auch als in meinem jungen Alter. Also die Mitarbeiter, egal wo ich war, haben relativ früh gemerkt, oh, der ist zwar jung, aber weiß, wovon er spricht, hat eine klare Linie, hat auch eine gewisse Führungsstruktur, und das ist, wie gesagt, was ich eingangs erwähnt habe. Und mein größtes Glück ist halt, dass ich nur von Menschen halt immer in Führungspositionen so als Mentoren hatte. Also auch mein Vater war immer Führungskraft, und mein Vater ruft mich immer wieder an und gibt mir so Soft Skills, wie er gesagt hat, so und so hat er es gemacht, so und so hat ihm das geholfen. Auch psychologisch, ne? Also da gibt es halt gewisse Soft Skills, die man sich anarbeiten sollte, könnte und müsste, die ich mir durchgelesen habe, aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben jetzt ein Buch genommen und durchgeblättert, How to Führungskraft. Also ist vielleicht irgendwo in einem Menschen drin oder auch nicht, ich will das gar nicht bewerten, aber ich glaube schon, dass man mit gewissen Soft Skills sich was aneignen kann, auch wenn man nicht jetzt in Anführungszeichen eine geborene Führungskraft ist. Es gibt eben Menschen, die können das, die sagen, ich bin in Führungsposition, weil Führung auch Verantwortung bedeutet. Ich kann auch diese Verantwortung übernehmen. Und manche sagen, hey, das fand ich auch ziemlich stark. Da habe ich einen Mitarbeiter erlebt, der sich beruflich zurückentwickelt hat, aber gesagt hat, hey, ich fühle mich in dieser Führungskraft einfach Rolle gar nicht wohl, das bin nicht ich, und war auch so stark und mutig zu sagen, ich gehe den Schritt in Anführungszeichen zurück, aber was aber menschlich und charakterlich eigentlich die größte Entwicklung da ist, weil man dann sagt, ey, das bin ich gar nicht. Ich bin der Meinung, jeder sollte es, wenn er Interesse hat, probieren, sich dann auch vielleicht coachen lassen oder sich Gedanken machen, wer bin ich überhaupt, aber auch so den Mut haben zu sagen, wenn ich das nicht bin und es mich nicht ausfüllt, zu sagen, hey, das heißt ja nicht, dass ich dann nicht gut genug bin, sondern eigentlich bin ich sehr gut, weil ich dann erkenne, was zu mir passt und was nicht. Und das ist so meine Philosophie.
Ja, also ich habe es mir mitgeschrieben, ich fand es gut, fordernd, fördernd, menschlich. Und was ich noch raushöre, ich hoffe, das behältst du dabei, das Thema Demut, weil ich habe in meinem Buch, was Führung heute wirklich braucht, hat Dr. Franziska Franke auch extra einen Beitrag geschrieben über das Thema Servant Leadership, Demut, ja. Weil ich glaube, das darf nicht verloren gehen, weil das die menschliche Augenhöhe ist, ja, die Führung braucht.
Vielleicht will ich eins dazu noch sagen, dann nur gerne ein kurzer Satz, weil ich auch gesagt habe, mit meinen Werten und so, mit Gottesfurcht und Gottvertrauen, weil ich das gesagt hatte, das ist tatsächlich das, was am meisten diese Demut mitbringt. Also ich glaube nicht, ich habe neulich einen Freund gehabt, wir haben uns dann zusammengesetzt, so haben so einen Buchclub und so, haben uns ein bisschen unterhalten, und dann gehen wir so raus und dann guckt er mich da so an und sagt, und schüttelt so mit dem Kopf. Ich so, okay, was ist denn los? Sagt er, Ennis, du hast dich ja gar nicht verändert. Ich so, hä, wie? Wir haben uns doch vor 2 Wochen gesehen. Der so, ja, jetzt bist du doch Oberbürgermeister. Und ich so, und? Also, ja, wieso hast du dich nicht verändert? Weil ich genau demütig an die Sache angehe. Ich sehe mich als Oberbürgermeister, als Oberdienstleister einer Stadt. Bin verantwortlich dafür. Ich mache mir nur Gedanken darüber, wie läuft es in dieser Stadt, in meiner Stadt, wo ich verantwortlich bin, weiter. Und das macht mich eher demütig, denn irgendwie stolz und hochmütig, weil ich sage, hey, ich bin dafür verantwortlich. Ich werde zur Rechenschaft gezogen, wenn was nicht läuft. Und diese Demut, die entwickelt man, wenn man sich bewusst ist, was man eigentlich macht. Und das ist so mir, deswegen finde ich das einen guten Punkt. Demut ist für mich einer der wichtigsten Werte als Führungskraft für mich.
Ja, ich hatte mal ein sehr schönes Gespräch mit Thomas de Maizière, den ich sehr schätze. Haben wir uns länger unterhalten, und was mir an ihm immer gefallen hat, war seine Haltung, der sich immer als erster Diener des Staates gesehen hat und auch so aufgetreten ist. Oh, ja. Und das hat mich menschlich immer sehr abgeholt, wie er sich da immer in den Dienst der Sache gestellt hat, ganz völlig unabhängig von irgendwelchen parteipolitischen Präferenzen. Super. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Oh, okay.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Boah. Also tatsächlich so, also mein Studium und meine Doktorarbeit insgesamt. Also ich hatte es nicht einfach, weil ich viel nebenbei auch gemacht habe und auch Kinder dabei hatte und so. Und bin einfach froh, dass ich das geschafft habe und ohne mir irgendwie einen Knacks dabei zu holen. Also ja. Ja, ich bin jetzt auch stolz auf die Wahl und dass ich das bin, aber also wie gesagt, es passt einfach, die Frage passt zu mir nicht, weil für mich das Weg das Ziel, habe ich ja gesagt, Weg ist für mich das Ziel, und ich habe jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war cool, dass ich das gemacht habe, sondern hey, cool, und darauf baue ich auf.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Entspannen. Ich habe es neulich einer Mitarbeiterin gesagt, immer wenn ich morgens ins Büro komme jetzt, sehe ich immer eine Frau, eine ältere Frau im Café sitzen, die, glaube ich, jeden Morgen da sitzt und einen Kaffee trinkt. Und ich bin eher so, ey, der Morgen fängt bei mir so richtig hektisch an und so, also Kreatin, Push-Ups oder Training und dann irgendwie Proteinshake und dann hasseln. Ich habe es mir vorgenommen, jetzt im ersten Familienurlaub wieder so mal ein bisschen runterzukommen, aber ich glaube, ich kann es nicht. Das wäre die Fähigkeit, die ich gerne hätte, mal runterkommen. Das ist die einzige Person, die es gerade schafft, dass ich so eine gewisse Ruhe habe, ist meine Tochter, weil ich mit ihr, das ich liebe das. Also mit ihr Baby-Chino trinken ist so die einzige Ruhe, die ich habe. Das wäre die Fähigkeit, die ich gerne hätte, entspannen.
Finde ich cool, weil ich mache jetzt gerade relativ viel Homeoffice, weil ich gerade mal nicht unterwegs bin, dann bin ich gar nicht im Büro, weil es schönes Wetter ist, setze mich auf die Terrasse, mache meinen Laptop auf und dann ahlt sich immer unser Kater in der Sonne vor mir und zeigt halt so richtig demonstrativ, wie das geht.
Ja, ja.
Das ist quasi gerade mein Homeoffice-Mentor.
Ich kann das null. Also meine Frau dreht auch null. Also ich kann auch nicht baden oder in der Sauna, weil ich muss, das ist echt shit, ey, ja. Ich muss, also daran übe ich gerade, ja.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Welche drei Bücher? Also tatsächlich der Koran, den ich auf Deutsch und Türkisch auch mehrmals gelesen habe, zu gucken, okay, welche Ideen, da hat mich immer sehr motiviert, zu gucken, okay, was steht da eigentlich, welche Ideen kann ich da mitnehmen? Das ist einfach so, ist ein religiöses Buch. Das zweite Buch, was mich sehr motiviert hat, ist auch jetzt gerade aktuell der Wert der Wertschätzung. Ne, das Wunder ist, also der Titel heißt Wunder der Wertschätzung. Das finde ich sehr stark, weil man da das Thema Wertschätzung nochmal ganz anders beleuchtet und guckt, was das so für Vorteile für sich hat, auch Lob und sowas. Also das hat mich immer sehr motiviert, das Buch fand ich ganz gut. Und das dritte Buch, weil ich so viele Bücher lese, ich muss jetzt selektieren, das fällt mir schwer. Also ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Wer bist du? Auch so eher religiös motiviert. Das fand ich sehr stark. Das habe ich als junger Mensch mal gelesen. Aber ich könnte von all den Büchern nur die drei jetzt nennen. Und das auch nur, weil ich das nicht gut ranken kann. Aber dieses, also für diejenigen, die jetzt nicht religiös gehaucht sind, das Wunder der Wertschätzung kann ich empfehlen. Hat mir sehr geholfen. Ja.
Sehr schön. Die meiner Meinung nach schwerste Frage.
Ja.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Du kannst nicht alles perfekt machen. Also du, egal was du machst, verabschiede dich von dem Gedanken vom Perfektionismus. Mhm. Dann das zweite ist Zielstrebigkeit. Also das Warum, das hat mir immer sehr geholfen. Warum mache ich das? Weil ich bin neulich an der Bibliothek vorbeigefahren, an der Unibib, Jura, mit meiner Frau, und dann kam es raus, dass ich so, ey, wie viele Sommermonate ich da verbracht habe, während andere im Freibad waren und ich da irgendwie gelernt habe. Und das dritte, enjoy the journey. Also so ein bisschen hab Spaß bei dem Weg, versuch auch irgendwie dir selber dabei treu zu bleiben. Also versuch, bleib dir dabei treu und versuch aber auch offen für Neues zu sein. Viele Menschen sehen immer das Ergebnis. Also ich bin jetzt 31. Wie gesagt, ich sehe mich jetzt nicht als erfolgreichen Menschen, sage ich auch überall, aber viele schreiben mir das zu. Und wenn ich mir das zuschreiben würde, hätte ich das Gefühl, dass ich dann stagniere, weil ich dann vielleicht mich darauf ausruhe. Und viele sehen einfach nur, was jetzt ist, aber auch diese ganzen Social Media. Und ich meine, ich habe ja auch nebenbei auch diese Bürgerversammlung gemacht, habe ja auch mit Bürgern gesprochen. Also auch was nicht auf Social Media zu sehen war, wo ich auch gesagt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit älteren Menschen spreche, das filme ich nicht, weil ich auch niemand irgendwie das zeigen will und irgendwie jetzt vielleicht was sozial Schönes oder Katzenvideos nutzen will, damit ich mehr Klicks habe oder so. Und viele sehen nur das Ergebnis und ich versuche mich oft auch auf den Weg zu erinnern, was ich da eigentlich auch für Stunden investiert habe. Ja, auch hier, jeder sieht jetzt nur, wie wir hier sitzen. Zwei Mikros sind da, zwei Gläser sind da und wie lange du jetzt gebraucht hast, das alles aufzustemmen, das sieht man halt nicht. Ne? Jetzt gar nicht, weil es lange gedauert hat, sondern es war einfach eine gewisse Mühe dahinter. Und das sieht man halt nicht. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich immer wieder mich daran erinnere, hey, du hast auch viel dafür investiert, weiß es zu schätzen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei den ganzen Neidern, die es dann immer gibt. Aber ja, was ist der Preis, den man dafür, oder die Disziplin, die man dafür aufgebracht hat? Ja. Warum sieht man sportlich aus? Ja, weil man viel gemacht hat dafür, dass es sportlich ist, ja, dass man sich morgens zum Sport trifft, was macht, bevor der Arbeitstag beginnt.
Ja.
Warum läuft Social Media nicht, weil es einem zufällt, sondern weil der Arbeit, Fleiß und ein Ziel hintersteht. Ja, stark. Welche Menschen inspirieren dich?
Also sehr stark meine Ehefrau. Also ich bewundere das, wie sie mit unseren Kindern, mit mir, wie sie das alles so hinbekommt. Ich bewundere es, wie sie selber zurückstecken kann für die Familie. Das habe ich schon immer bewundert an ihr. Ich sage es auch immer wieder, ich bewundere es, wie sie es auch macht mit Liebe. Sie inspiriert mich tatsächlich sehr stark. Mein Vater und mein Opa haben mich immer inspiriert, weil sie mit sehr schlechten Bedingungen, also sehr schwierigen Bedingungen einfach auch in Deutschland. Also mein Opa ist als erste Generation Gastarbeiter gekommen. Mein Vater ist dann mit 16 nach Deutschland gekommen, konnte die Sprache nicht, wurde auch gar nicht so gefördert. Wenn man sich mit meinem Vater unterhält, denkt man, der ist hier geboren, aufgewachsen, spricht akzentfrei und auch was er spricht, ist immer wow. Die inspirieren mich schon. Die Landrätin hat mich immer inspiriert, wo ich gesagt habe, wow. Dass sie auch, die hatte auch nicht das Thema Gleichstellungsbeauftragte, musste sich als Frau in Anführungszeichen, musste sich halt wirklich da durchkämpfen vor 25 Jahren. Das waren nochmal ganz andere Verhältnisse, hat es auch durchgesetzt. Mein Doktorvater hat mich immer inspiriert. Also schon, alle, von denen ich so ein bisschen gelernt habe, inspirieren mich, aber ich könnte jetzt keine einzelne Person nennen, weil das habe ich tatsächlich noch nie gehabt.
Mhm. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Also da würde ich gerne zweierlei antworten. Einmal religiös, tatsächlich mit dem Propheten würde ich mich gern unterhalten, weil ich glaube, wenn man sein Leben liest, es gibt, glaube ich, keine Führungskraft, die es geschafft hat, aus Barbaren Gentlemen zu machen. Es ist so, nur ganz kurze Historie, wenn man das liest, es waren vorher Menschen, die nicht religiös waren, die auf alles, auf gut Deutsch, geschissen haben. In 23 Jahren Menschen zu haben, die sich Glöckchen an die Schuhe getan haben, damit eine kurze Schallwelle ausgelöst wird, damit sie ja nicht eine Ameise zertrampeln. Das war für mich sehr heftig, als ich das Kind gelesen habe, deswegen hätte ich gerne gesprochen. Und historisch, wenn ich mich mit einer Persönlichkeit aushalten würde, die jetzt nicht in dieser religiösen Bubble wäre. Das ist auch schwierig, aber ich glaube, ich würde mich sehr gerne mit Obama unterhalten. Also gar nicht wegen, also lebt er noch, ne? Also auch sehr schwierige Bedingungen gehabt und ihm hat man ja auch immer sehr groß angehalten, dieses Menschliche. Und das würde ich mich gerne mal unterhalten, wie er es so erlebt hat. Aber auch da, meine Frau schüttelt immer mit dem Kopf, weil ich weder Charts kenne noch Musik. Ich habe nie Fernsehen geschaut als junger Mensch, deswegen kenne ich auch vieles gar nicht. Also ich habe neulich erfahren, Peter Maffay, ist das ein Schauspieler oder ein Sänger?
Sänger,
ja. Neulich wusste ich das auch nicht und dann hat jemand so gesagt, woher weißt du das nicht? Aber ich weiß jetzt noch den Namen, weil ich das nicht wusste. Ja. Es ist alles an meiner Jugend so vorbeigegangen. Ich habe viel gelesen, aber so Fernsehen und so und YouTube eher gar nicht, also auch nicht konsumiert. Aber Obama wird mich einfach mal interessieren.
Mhm. Das wäre auch meine erste Wahl. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Verschließe dich nicht vor den Tipps und vor den Ratschlägen, die dir Menschen geben, die Erfahrung haben. Also man hat immer so als Jugendlicher auch immer das Gefühl, ich weiß schon alles. Auch so mit 18 hatte ich, glaube ich, das Gefühl, boah, jetzt bin ich schon 18 und jetzt weiß ich schon viel. Und ich glaube, ich hätte noch mehr aus mir rausholen können, wenn ich noch offener gewesen wäre für die ganzen guten Ratschläge. Also schraub dich selber zurück, auch wenn du das Gefühl hast, du bist groß und stark, sei demütig. Und das würde ich, glaube ich, meinem Jugendlichen mitgeben.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich bin mir treu geblieben.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja. Neben vielen, eins, was ich erwähnen möchte, weil diesen Warum habe ich ja schon gesagt, aber eins, was mich auch sehr motiviert, ist, wer in allem das Gute sieht, denkt stets positiv und wer stets positiv denkt, hat mehr Freude im Leben. Also für mich ist das Glas immer dann halb voll. Ich versuche dann das Gute in einem Menschen, in einer Sache zu sehen und auch positiv an die Sache ranzugehen, um aufbauen zu können. Und das ist so einer meiner Mantras, die ich immer wieder neben diesem warum lebst du, was sind deine wie, warums, was ist dein wie, was sind deine Grenzen, aber dieses positive Sehen, das motiviert mich immer.
Sehr schön. Lieber Enes, vielen lieben Dank für diesen Einblick in Kommunalpolitik, in Führung, in Social Media. Ich fand es total spannend, mal zu sehen, welche Perspektiven du mitbringst und was du vorhast. Ich bin gespannt auf ein Interview vielleicht in 2 Jahren.
Ja, gerne.
Mal gucken, wie du dir treu geblieben bist. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Richtig cool, auch sehr angenehm. Dankeschön, auch vom Setting. Also ich kann es jedem empfehlen.
Servus.
Servus.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.